Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zur ersten Folge des EN-Specials des Nervennahrungspodcasts von Roche. Ich darf Sie ganz herzlich aus San Diego begrüßen. Mein Name ist Matthias Meurer. Ich bin Chefarzt der Neurologischen Klinik am Klinikum Würzburg-Mitte und werde Sie in den nächsten Tagen durch dieses Podcast-Programm begleiten. Wir werden versuchen, die spannenden und interessanten Aspekte des Kongresses mit Ihnen zusammen aufzuarbeiten. Und als erstes freue ich mich, meinen Kollegen und Freund Peter Schellinger zu begrüßen, mit dem ich über die ersten beiden Kongresstage sprechen werde. Ja, hallo Peter, schön, dass wir uns hier in San Diego treffen. Herzlich willkommen und schön, dass du heute mein Gast bist.
Ja, lieber Matthias, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gut, EN ist jetzt nicht der, sagen wir mal, Hauptkongress für einen Schlaganfall, aber du bist natürlich ausgewiesener Schlaganfallsexperte. Von daher bietet es sich natürlich an, dass wir uns heute so ein bisschen über Schlaganfall unterhalten. Und ich würde dich einfach mal fragen, was sind eigentlich für dich die Highlights im Moment in der Schlaganfallsmedizin?
Ja, das wird hier halt eben präsentiert, mehr zur Information für die breite allgemeine Neurologie, was in den letzten 1 bis 2 Jahren die großen Themen waren eigentlich die Umstellung von alte Blase auf tenekte Blase in der intravenösen Lysetherapie, die endovaskuläre Therapie, also die Thrombektomie bei Schlaganfällen, die relativ früh ein schlechtes CT haben, große Infarkte, wo man immer gesagt hat, da kann man nichts machen, das Ganze nur verschlimmbessern. Dann die gerade wirklich präsentierten vor wenigen Wochen Daten zu distalen Gefäßverschlüssen und der endovaskulären Behandlung und zu guter Letzt, was mich ehrlich gesagt im Moment am meisten umtreibt, wo ich, wie du weißt, jemand bin, der gesagt hat, alles, was bei 3 nicht auf dem Baum ist, ist so beeinträchtigt, dass man eine Lysetherapie machen sollte. Und bei den wirklich leichten Schlaganfällen kristallisiert sich immer mehr raus, dass auch die IV-Lyse vielleicht sogar der doppelten Plättchenhemmung unterlegen ist. Das sind so die 4 Dinge, die mich in den letzten 1 bis 2 Jahren umgetrieben haben.
Dann lass uns mit der tenekte Blase mal anfangen, weil das ja praktisch auch von großer Relevanz ist. Hast du umgestellt?
Ja, 1.1.25 umgestellt. Ich habe mich lange geziert, aber die Datenlage ist inzwischen so, dass man einen absoluten Unterschied in den Meta-Analysen hat von etwa 2,5% signifikant zu Gunsten weniger Behinderung, wenn man tenekte Blase nimmt. Die Sicherheit ist die gleiche, die Anwendbarkeit ist viel einfacher, sodass die Drip-and-Chip-Zentren das halt eben nicht mehr mit einem Perfusor mitgeben müssen, das RTPA, sondern einfach fire and forget die tenekte Blase spritzen. Ich glaube, man kann sich dem nicht mehr entziehen. Und da das Indikationsspektrum im Prinzip das gleiche ist, habe ich 1:1 umgestellt.
Also einfach, aber sogar besser wirksam, könnte man
ja
sagen.
Ja, Number Needed to Treat von 40, das ist in kardiologischen Themengebieten eine gute Zahl, bei uns immer so ein bisschen schlechter, sag ich mal, aber es ist immer noch so, wenn du 160 Lysen in deinem Zentrum im Jahr machst, hast du 4 Leuten geholfen, wenn du tenekte Blase statt RTPA gegeben hast.
War ja insgesamt natürlich absoluter Indikation für die Lyse.
Genau.
Jetzt ist ja so, wir haben ja viele, viele Jahre mit der alten Blase gearbeitet, Erfahrung gesammelt. Kann man denn diese ganzen Erfahrungen, die es da gibt, 1:1 auf die tenekte Blase übertragen? Ist das möglich? Also die ganzen, sagen wir mal, auch Ausschlusskriterien, die wir bei der alten Blase abgearbeitet haben, geht das so einfach?
Ja, also wenn du mich fragst, ja, das ist halt eben ein eher pragmatischer Ansatz. Im Prinzip haben die Studien, die jetzt durchgeführt wurden, einen Großteil des Spektrums der Patienten, die wir früher auch behandelt haben, abgedeckt. Eine echte Altersgrenze gibt es nicht. Aus meiner Sicht ist es ja auch schwierig, deinen Mitarbeitern beizubringen, okay, da nimmst du jetzt tenekte Blase, da nimmst du RTPA. Wir bewegen uns immer im, aber auch off-label mit den Substanzen, basierend auf den wissenschaftlichen Daten. Ich würde da eine einheitliche, praktische Lösung präferieren. Und im Übrigen in den USA wurde es zuletzt, im Herbst habe ich es gehört, da hatten schon 80% der Get-With-The-Guidelines-Zentren, die also an der nationalen Datenbank teilnehmen, umgestellt auf tenekte Blase. Das ist eine Frage der Zeit, bis RTPA verschwindet, außer bei Lungenembolien.
Ja, was man ja auch insgesamt so beobachtet. Hm. Dann lass uns mal auf den nächsten Punkt eingehen. Also die Lysierung oder sagen wir mal intravenöse Therapie und invasive Therapie bei Schlaganfällen, die größer sind, die einen letztlich, ja, sagen wir mal, ungünstigen Aspect-Score hat, wo man ja gesagt hat, sollte man eigentlich nicht mehr unbedingt drangehen. Wie ist da die Datenlage?
Ja, das hat sich komplett irgendwie gedreht. Also wir sind ja in einer Zeit groß geworden, wo man die nicht lysiert hat, diese Patienten, die ausgedehnte Frühzeichen eines Infarktes hatten, 2/3 oder mehr, bis hin zu einem kompletten Media- Stromgebietsinfarkt. Und in diesen Studien sind die auch nicht lysiert worden oder nur mit einem ganz geringen Anteil, aber die sind endovaskulär behandelt worden. Man fragt sich halt eben, naja, wenn alles schon futsch ist, wie kann denn dann eine Reperfusion von Totgewebe irgendwas noch retten, was in irgendeiner Art eine Funktion übernimmt? Und es ist, also um das Wort mal zu bemühen, echt krass. Eine Number Needed to Treat von 2,5 dafür, dass man weniger Behinderung oder Tod hat. Also sogar in einigen Studien Mortalitätsvorteil mit einer Number Needed to Treat von 10. Das sind natürlich nicht so, dass jetzt 70% der Patienten, die endovaskulär behandelt werden, dann unabhängig im täglichen Leben sind. Aber wir reden von einem absoluten Unterschied, roundabout 15% für ein mögliches, unabhängiges, selbstständiges Leben. 15% absolut, das ist statt 5% auf 20% der Patienten, die diesen Endpunkt erreichen. Das ist pathophysiologisch schwierig nachzuvollziehen. Aber 6 Studien, praktisch deckungsgleich, groß, weltweit verteilt, Japan, China, USA, 2, Europa, 2. Das kann man nicht skotomisieren. Ich glaube, dass nicht jeder Patient dafür geeignet ist, aber dass man sich jetzt davon verabschiedet, dass es nur den Infarktkern und darum die Penumbra gibt, das ist wahrscheinlich nicht so. Wahrscheinlich ist im Infarktkern sind auch viele penumbrale Gebiete. Und wenn man am Ende dann sieht, dass so ein CT völlig abgeräumt ist, also eine Malazie, da ist nur noch Liquor drin, das sind die Patienten, die wahrscheinlich dann diesen, denen es nichts geholfen hat. Aber wir sehen auch öfters Patienten, bei denen in diesem initialen Kerngebiet Inseln von Gewebe noch da sind. Da sind noch weitere Studien anhängig, zum Beispiel nuklearmedizinisch basiert, ob da funktionales Gewebe drin ist. Ich kann nur jedenfalls sagen, da hat es einen echten Paradigmenwechsel gegeben.
Dann möchte ich mal provokativ fragen, braucht man denn dann überhaupt noch diese ganze Geschichte mit dem Aspect Score? Weil letztlich ist es doch dann wurscht, oder?
Du fragst einen Typen, der sich mit, sagen wir mal, Advanced Imaging und AI damit beschäftigt und habilitiert hat. Ich habe da auch für mich einen Paradigmenwechsel vollzogen. Ich finde, man braucht das nicht mehr.
Okay. Jetzt ist aber trotzdem die Frage, also normalerweise ist ja die Intervention ja noch begleitet von der systemischen Lyse. Die würde man aber dann weglassen.
Die lässt man bei diesen Patienten, wenn du im CT 2/3 Infarkt Frühzeichen siehst, lässt man die Lyse in der Regel weg. Es ist ja, wie gesagt, verblüffend, dass die endovaskuläre Therapie nicht zu mehr Blutung von reperfundiertem toten Gewebe führt. Tut sie aber nicht. Ne? Also die Lyse hingegen, da weiß man es nicht.
Okay, bleiben wir mal bei der Intervention. Mhm. Da hat es ja auch gesagt, gibt es jetzt neue Studien zu distalen Verschlüssen. Die werden ja sehr kontrovers diskutiert, hat ja so ein bisschen die Zähne erschüttert, hatte ich so das Gefühl. Vielleicht kannst du das auch nochmal kommentieren oder auch für unsere Hörer, die sich vielleicht nicht so gut damit auskennen, nochmal ganz kurz sagen, wie der Stand ist.
Naja, also es war vor 2015 so, dass jeder thrombektomiert hat, weil es halt eben für eine Thrombektomie auch mit den alten Devices $25,000 oder Euro gab, für eine Lyse nur magere 7.000 Euro und das war halt eben Big Business. Ja. Und dann sind endlich mal randomisierte Studien gemacht worden und die haben grottenschlechte Ergebnisse gegeben mit 85% Morbidität und Mortalität, sodass zum Teil in verschiedenen Ländern die Versicherung gesagt haben, wir bezahlen das gar nicht mehr. Wie das so ist, dann geht es plötzlich ganz schnell, dann ist wieder Equipoise da, ist nicht besser, nur weil jeder meint, dass es besser ist und dann hat man die Patienten in, am Ende waren es dann 7 große randomisierte Studien sich angeguckt, die einen proximalen Verschluss mit einem schweren Infarkt hatten, also NIH von 17 bis 20 Punkten, Media-Hauptstammverschluss, distaler Karotisverschluss. Und da waren die Ergebnisse so frappierend gut, dass sich das dann etabliert hat.
Genau, das war ja die Grundlage für den Paradigmenwechsel. Ne?
Und dann hat man halt eben gesagt, naja, wenn es bei den großen Gefäßen hilft, dann hilft es bei den kleinen erst recht. Alle drauf mit Gebrüll und die wurden im täglichen Leben gemacht. Und jetzt hat man das mal in 3 randomisierten Studien untersucht. Eine amerikanische, eine europäische und eine französische, die vorzeitig beendet wurde. Und da hat man dann rausgefunden, wenn man zu den distaleren Verschlüssen geht, dass es nicht nur nicht besser ist, sondern es ist absolut gesehen 3% schlechter, also eine Number Needed to Harm von ein bisschen über 30, mit einem Trend zu einer Mortalitätserhöhung, 10-mal so viele SABs bei den endovaskulär behandelten Patienten, mehr intrazerebrale Blutung, so 2,5-fach erhöht, also kurzum, es hilft nicht, es ist schlechter trendweise und es ist unsicherer, also muss man eigentlich aufhören in den M2-Ästen distal, M3-Ästen, M4-Ästen anterior, posterior rum zu prokeln. Das Problem ist, wie das so ist, Die Patienten, von denen man meinte, dass die gut sind, die wurden halt eben behandelt, Open Label. Und die, wo man sagte, ach, die sind so und so schlecht oder die passen in eine Studie, die wurden dann in diese Studien eingeschlossen. Und das ist genau wie 2013, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Und das Kröpfchen waren halt eben die Studien. Die Patienten waren 10 Jahre älter, waren recht leicht betroffen mit einem NIH von 7. Das Lyseraten von 50-60% bei diesen Patienten, die eigentlich eine Domäne für die IV-Lyse sind. Ich glaube, dass man das neu auflegen muss und dass jetzt alle wissen, dass wieder Equipoise da ist und dass dann die Folgestudien kommen, dann wird man sehen. Man muss ja aber klar sein, wenn du einen proximalen Gefäßverschluss hast, hast einen schwer betroffenen Patienten, hast wirklich einen grimmigen, natürlichen Verlauf. Und da kann so eine Therapie, die ja auch nur bis in den Mediahauptstamm muss, sehr viel reißen. Wenn du jetzt halt eben in den distalen Gefäßabschnitten rumprokelst, da ist das Interventionsrisiko höher, aber der differenzielle Therapieeffekt bei den leichter betroffenen Patienten ist natürlich kleiner. Ja? Also da muss die Technik viel besser sein, du musst viel erfahrener sein und kannst nicht so einen großen Therapiegewinn erreichen. Und deswegen wird man diese Studien, denke ich, nochmal neu auflegen müssen. Aber im Moment sollte man die Finger davon lassen.
Genau, und also das letzte Wort dazu noch nicht gesprochen.
Richtig.
Braucht neue Studien. Wie gehst du jetzt praktisch damit um? Also erstmal zurückhaltend.
Ich bin zurückhaltend. Meine Neuroradiologen mögen das nicht, dass ich zurückhaltend bin, aber wir versorgen ja die Patienten primär und sind der Bottleneck, die das entscheiden. Und wenn unsere Neuroradiologen in der Studie mitmachen, wie gesagt, die Planungen laufen da, dann würden wir da aktiv alle Patienten einschließen.
Prima. Ja, und dann kommen wir zu dem letzten Punkt mit dem: Wer nicht bei 3 auf dem Baum ist, wird lysiert. So kenne ich das auch noch von dir aus Erlangen. Ja. Was hat sich da geändert bei dir?
Naja, da hat sich bei mir persönlich was geändert, dass es immer mehr Daten gibt von den Patienten, die ein nicht behinderndes Defizit haben. Man sagt immer ein NIH von kleiner bis kleiner gleich 5 Punkten. Dass wir die natürlich auch lysieren. Mein alter Mentor, den du ja auch noch kennst, Werner Hacke, hat mal gesagt, ich weiß nicht, was die Leute mit einem leichten Schlaganfall meinen. Ich kenne keine leichten Schlaganfälle. Also alles behandeln. So, und jetzt stellt sich immer mehr dar, dass diese Patienten von Analyse gar nicht so sehr profitieren, natürlich die Blutungsrisiken mitnehmen und in einzelnen Studien sogar die Lyse schlechter sich darstellt als eine doppelte frühe Plättchenhemmung mit Clopidogrel und Acetylsalicylsäure. Und da bin ich so ein bisschen meine eigene Richtschnur am Überdenken, habe aber die Entscheidung noch nicht komplett getroffen. Aber ich glaube, da muss man Augenmerk drauf halten. Da wird sich auch, denke ich, eher was ändern.
Könntest du denn da noch so einen praktischen Tipp geben, wie man vielleicht unter dem Aspekt umgehen sollte mit leichten Schlaganfällen?
Ja, kann ich dir noch nicht endgültig sagen. Ich mache das wirklich vom Bauchgefühl her. Wenn ich für mich einen Patienten sehe mit einem behinderten Defizit und in CT-Angiografie und oder Perfusion, da mache ich es noch. Ja. Wirklich ein territoriales Infarktmuster, da bin ich dann eher großzügig mit der Lyseentscheidung. Wenn die sehr früh sind, wenn das CT keinerlei Veränderungen zeigt, also ein Aspekt von 10, da bin ich mir dann, was die Sicherheit anbetrifft, bin ich relativ zuversichtlich. Also ich mache so ein bisschen Cherry-Picking, aber das ist reine eminenzbasierte Medizin und die Evidenz sieht im Moment schwierig aus.
Jetzt aber trotzdem nochmal so eine Frage aus der Praxis. Also man erlebt das ja häufig, dass gerade so kleinere Infarkte dann so anfangen zu stottern. Und da war zumindest, ich sag mal, meine Erfahrung doch immer, dass es dann gar nicht so schlecht war, wenn man doch gesagt hat, lieber im Zweifelsfall lysieren, als dass man dann doch den großen Infarkt oder den großen Ausfall in Kauf nehmen muss.
Steckst nicht drin. Also die stotternden Lakunen, so wie wir es früher genannt haben, das sind ja häufig auch mikroangiopathische Infarkte. Ich gehe inzwischen zur doppelten Plättchenhemmung über. Also Ich habe den Schritt noch nicht komplett vollzogen für mich. Es fehlen auch noch Studien zu dem Thema. Aber ich glaube, dieses apodiktische, wie du es eben schön angedeutet oder angerissen hast, alles, was bei 3 nicht auf dem Baum ist, ist so beeinträchtigt, dass ein lyseindizierendes Defizit da ist. Das kann man nicht mehr so im Raum stehen lassen.
Also da müsste man auch so ein bisschen abwarten noch, wie da die Entwicklung ist.
Aber da das ja nun kein ausgewiesener Schlaganfallkongress ist hier und du aber hier den Podcast machst, vielleicht kannst du mich mal ein bisschen erhellen. Was gab es denn aus deiner Sicht hier Spannendes, so mal für den allgemeinen Neurologen?
Ja,
das sind wir ja auch noch ein bisschen.
In der Tat, also was ich ja sehr mag, ist dieses Format, wo es so Controversies gibt, also Pro- und Contra-Diskussionen. Da war doch eine Plenary Session, die mich eigentlich doch, muss ich sagen, interessiert hat. Können wir auch gleich nochmal etwas ausführlicher drüber sprechen. Da ging es einmal um Biomarker bei Parkinson, ob man die benutzen sollte, um eben die Erkrankungen letztlich auch sicher sehr früh zu diagnostizieren. Also da geht es letztlich um diese Alpha-Synuclein-Seeds aus dem Liquor. Ich fand, das war jetzt keine so richtige Kontroverse. Ich meine, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man es tun. Auf der anderen Seite, wir machen eine MS ja auch schon seit Jahren mit dem Serum NFL rum, also ein Biomarker zu etablieren, ist wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt einfach. Und dann gab es eine, sagen wir, Kontroverse um den Einsatz von CGRP-Antikörpern bei Migräne, ob das nicht eher besser wäre, First Line zu machen. Wie hältst du das bei dir?
Also bei mir ist das Second bis Third Line. Ich mache schon kurze Therapieversuche mit den standardleitlinienkonformen Medikamenten und nicht medikamentösen Therapien, wenn ich die Migräne zum ersten Mal sehe. Ne? Und ich finde das auch manchmal echt überzogen, mal abgesehen davon, dass die ziemlich teuer sind.
Ja klar, das war auch so mit ein großer Punkt. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Diskussion wurde deswegen sehr interessant, weil die Studienlage ist ja tatsächlich jetzt für die Prophylaktika in der Migräne nicht besonders gut. Und das Topiramat, was ja als einziges auch eine Zulassung hat, ist ja tatsächlich auch von der Nebenwirkung her auch nicht so besonders gut. Ne?
Ja, das ist immer ein ganz gutes Argument. Ich versuche doch noch relativ viel mit der nicht-medikamentösen Therapie, Lifestyle Modification, ja. Ich weiß nicht, ob ich da mal ein guter Ratgeber bin, damit zu machen mit der halt eben Attackentherapie, die ja nun wirklich gut etabliert ist. Ich glaube halt, ich verstehe dein Argument, dann bist du 25, dann gibst du die drei Standarddinger, Beta, Blocker, Calcium-Antagonisten, also Flunarizin und Topiramat, und entweder werden sie dick und träge oder blöd.
Ja.
Das ist natürlich ein Nebenwirkungsspektrum, was also auch mit der Adherenz schwierig macht. Allerdings ist das Zeug unschlagbar billig. Ne?
Ich mein, genau, und was dann eigentlich kam als Argument, das fand ich auch gut, das war die Diskussion, was ist eigentlich Firstline? Und das natürlich, also war jetzt kein Problem, dass man auch sagen kann, natürlich kann man auch die CGRP-Antikörper oder Substanzen, auch die Gepante gehören ja auch dazu, kann man sicherlich auch unter Firstline führen, aber nicht für jeden Patienten ist halt immer das auch das Richtige. Ja? Und die Kollegin, die dagegen gehalten hat, hat gesagt, es gibt durchaus Patienten, die halt sehr, sehr gut mit dem Beta-Blocker zurechtkommen oder mit dem Calcium-Antagonisten. Und warum sollte man das jetzt sagen, wenn es gibt ein First-Line-Medikament, nur weil es jetzt eben die besseren Studiendaten hat? Fand ich wirklich eine ganz interessante Diskussion. Aber
es bleibt ja zu hoffen, dass der Markt das irgendwann reguliert. Ne? Es gibt verschiedene Hersteller, 3, 4, 5 verschiedene Produkte, glaube ich.
Ja, es sind jetzt, ich glaube, 4 Antikörper, dann kommen noch die 2
genau.
Gepante mit dazu. Also die Auswahl ist riesig, muss man sagen. Klar, der Markt wird es irgendwann regulieren, irgendwann wird es generisch und dann wird man sich wahrscheinlich ähnlich wie bei Antiepileptika da anpassen. Aber dann war noch eine Kontroverse und da brauche ich dich jetzt wieder. Da ging es nämlich um Blutdrucksenkung bei intrakraniellen Blutungen. Also da war letztlich die Kontroverse, wie tief muss man gehen? Also die eine Kollegin hat gesagt, auf jeden Fall die 130 unterschreiten am besten, so niedrig wie möglich. Die andere Kollegin hat auch mit Verweis auf Interact, was ja nichts gebracht hat, und Attach, glaube ich, 2, die Studie hat auch gesagt, das bringt überhaupt, wie ist da deine Haltung dazu?
Ja, diese Studienlage ist schwierig, weil die Studien A, schwierig durchzuführen sind und B, auch schwierig zu interpretieren sind. Nach Interact 2 habe ich persönlich für mich gedacht, im primären Endpunkt war der P-Wert 0,06 bei trendweise numerisch einem wirklich Nutzen für die akute Blutdrucksenkung unter 140 mm Hg. Und bei so einer einfachen Maßnahme, bei so einer schweren vernichtenden Erkrankung, frage ich mich immer, für mich brauche ich da einen P-Wert von 0,049, damit ich dann sage, das ist wieder jeden begründbaren Zweifel, oder reichen mir die 0,06 für eine einfache Maßnahme, die auch pathophysiologisch Sinn macht, um das im praktischen Leben zu tun. Irgendwann muss man ja auch Signifikanz und Relevanz so ein bisschen auseinanderbringen.
Ja gut,
und
da stand dann ja immer dahinter so die Nierenschäden, ne, die unter Umständen, oder auch beziehungsweise die Schädigung des umliegenden Gewebes, wenn man den Blutdruck zu stark senkt.
Ja, ich glaube, dass das wie bei so vielen Dingen eine U- oder eine J-Kurve ist. Ne? Mhm. Irgendwann kommst du in einen Bereich, der ist vom Patienten auch nicht mehr gesund. Wenn du dann systolisch unter 120, unter 110, unter 100 gehst. Demgegenüber kann man ja wieder sagen, alle Studien, die nuklearmedizinisch auch mit H2O-PET gemacht wurden, mit Perfusions-CT und MRT haben dieses Konzept der perihämorrhagischen Penumbra nicht bestätigen können.
Mhm, genau, das war auch ein Argument, was gesagt wurde.
Ich glaube auch, dass das offen ist. Ich glaube aber, dass die Daten, wenn man die jetzt mal pragmatisch liest, dass die dafür sprechen, den Druck schnell und effektiv unter 140 zu bringen. Das ist das, wie ich es bei uns
im Da waren die sich auch relativ einig, dass man es möglichst schnell machen sollte. Und ob das jetzt 130, 140 ist, das war dann eher offen. Aber jetzt sag mir noch eins, wo ich dich gerade da habe. Wie macht man das denn praktisch? Weil ich finde das gar nicht so einfach, in der Phase tatsächlich den Druck runterzukriegen. Was ist da deine bevorzugte Maßnahme? Also mit was senkst du den Druck?
Na, erstmal gucke ich, ob die intubiert und beatmet oder nicht intubiert und beatmet sind. Dann nehmen wir klassischerweise Urapidil. Wenn ich es nicht anders hinkriege, intubiere ich die halt eben auch mal mit Barbituraten. Ich gucke, ob die einen Blasenkatheter brauchen, weil manche Patienten kriegst du nicht runter, bis der Blasenkatheter drin ist.
Guter Punkt.
Ja. Das wird dann gerne mal übersehen, wenn das hart gespannte Bäulchen da unten ist, da kannst du so viel spritzen, wie du willst. Da musst du eine Urinableitung machen. In der Regel Propofol, wenn sie halt eben geschützte Atemwege haben, auch ein ganz guter Weg.
Prima. Peter, ich danke dir ganz herzlich für die Einblicke, vor allen Dingen in die Schlaganfallsmedizin. Das war, glaube ich, sehr, sehr wertvoll. Und ich wünsche dir noch einen wunderbaren Kongress, wunderbare Zeit hier in San Diego. Danke, dass du da warst.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und gerne jederzeit wieder.
Das war also unsere erste Episode der täglichen Neuronews-Updates vom EEN-Kongress aus San Diego. Wir hoffen, es hat Ihnen, hat euch gefallen. Sie finden die Neuronews sowie alle weiteren Nervennahrung-Episoden auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Apple, Spotify, Google und Co. oder einfach nach Nervennahrung Podcast googeln. Es würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Morgen wird Kerstin Hellwig zu Gast sein, mit der ich mich wahrscheinlich über MS und Schwangerschaft unter anderem unterhalten werde. Schön, wenn Sie wieder dabei sind. Machen Sie es gut. Bis morgen.